Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So ist es. Jesus Christus lebt. So war es, so ist es, so wird es immer sein. Halleluja. Was für eine freudige Botschaft. Die beste Botschaft überhaupt. Und die Geschehnisse rund um Ostern sind hier vorne auf der Bühne. Nicht mit mir, sondern mit dem Kreuz. Beziehungsweise ich drehe mich einmal im Kreis mit den Worten, mein Erlöser lebt bestens repräsentiert. Und genau das möchte ich heute Morgen auch proklamieren. Ich möchte in die Welt hinausrufen, hineinrufen, mein Erlöser lebt. Dein Erlöser lebt. Unser Erlöser lebt. Und wir steigen direkt in die Predigt ein und beginnen, wie könnte es auch anders sein, mit der Ostergeschichte. Ich lese sie aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Verse 1 bis 10 nach der Übersetzung Neues Leben. Alle Texte, die ich heute lesen werde, kommen aus dieser Übersetzung, außer ein Text, den habe ich aber auch extra gekennzeichnet. Dort steht, am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst. Als sie ihn sahen, fielen sie zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an, habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Und unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagte er. Seid gegrüßt, wie wenn nichts gewesen wäre die Tage zuvor. Seid gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin. Sie umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Und Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. 2000 Jahre später machen wir uns heute Morgen am Ostersonntag 2024 wie die Frauen damals wieder auf den Weg zur Grabstätte Jesu. Ich habe sie euch mitgebracht oder so, wie sie ausgesehen haben könnte. Nicht um seinen Leichnam mit Ölen und Gewürzen einzubalsamieren, nicht trauernd, nicht wütend, nicht ratlos, nicht hoffnungslos, nicht verunsichert, nicht ängstlich, nicht erschrocken. Wir gehen heute Morgen zum Grab, um uns zu vergegenwärtigen, dass es leer ist. Habt keine Angst, sagt der Engel des Herrn zu den beiden Frauen. Die Realität der Auferstehung Jesu bringt Freude und nicht Furcht mit sich. Und so, genau so dürfen wir heute Morgen zum Grab gehen. Freudig, jubelnd, feiern, hoffnungsvoll, zuversichtlich und befreit. Das Grab ist leer. Jesus ist von den Toten zurückgekehrt. Er ist auferstanden. Und das leere Grab, es ist ein Zeichen dafür, dass keine Macht dieser Welt, nicht einmal der Tod, Jesus etwas anhaben kann. Denn er ist nicht von dieser Welt. Und ich kann euch an dieser Stelle versichern, die Heidi hat es schon gesagt, das Grab ist tatsächlich leer. Wir haben uns letztes Jahr in Jerusalem selbst davon überzeugt. An der Stelle, an der man heute die Grabstätte Jesu vermutet, ist nichts zu finden. Keine Überreste, nichts. Jesus lebt. So einfach ist es. Und der Stein, er wurde übrigens nicht vom Eingang des Grabes weggerollt, damit Jesus herauskommen konnte. Jesus hätte das Grab auch verlassen können, ohne den Stein zu bewegen. Der Stein wurde weggerollt, damit andere hineingehen und sehen konnten, dass Jesus nicht mehr da war. Der Stein ist immer noch weggerollt. Der Stein liegt immer noch beiseite. Geh selbst hinein und überzeug dich davon, dass Jesus nicht mehr da ist. Er lebt. Ich möchte behaupten, dass Ostern das wichtigste Fest im Kirchenjahr ist. Ostern ist das wichtigste Fest für Christen und Christinnen weltweit. Und dabei hätte es gar nicht erst so weit kommen müssen. Ich möchte behaupten, dass Ostern gar nicht notwendig gewesen wäre. Warum wäre Ostern nicht notwendig gewesen? Warum? Um die Frage nach dem Warum klären zu können, müssen wir einen großen Zeitsprung machen. Einen Zeitsprung an den Beginn der Menschheitsgeschichte. Zu Adam und zu Eva. Und ich habe die Schlüsselverse einmal für euch zusammengestellt. 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es: Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und weiter heißt es in 1. Mose 2, Vers 18, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und weiter in 1. Mose 2, 21 und 22, da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Und dann nochmal ein kleiner Zeitsprung zurück. 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen, uns Menschen, nach seinem Ebenbild. Nach seinem Ebenbild bedeutet auch der Mensch als Krone der Schöpfung. Krone der Schöpfung, weil Gott sein Bestes, sein Ebenbild in den Menschen hineingelegt und ihn angesehen und für sehr, sehr gut befunden hat. Gott liebte seine Schöpfung, den Menschen, und das tut er auch noch heute mehr als alles andere. Und Adam und Eva, sie lebten in enger Beziehung zu Gott. Sie konnten uneingeschränkt Zeit mit ihm verbringen, in diese Beziehung investieren, an dieser Beziehung arbeiten. Es schien, wenn man diesen Text liest, alles perfekt zu sein. Aber die beiden, Adam und Eva, sie sollten es gehörigst vermasseln. Gott gab ihnen alles, das Paradies oder den Garten Eden, und dabei nur eine einzige Regel, an die sie sich zu halten hatten. 1. Mose 2, die Verse 16 und 17. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und natürlich konnten sich Adam und Eva nicht an diese einzige Spielregel halten. Natürlich aßen sie von den verbotenen Früchten. Man sagte ja immer, es war Apfel, aber es waren einfach Früchte. Es reichte ihnen nicht aus, mit Gott in enger Beziehung leben zu dürfen. Sie wollten wie Gott sein. Und dabei hatte er doch bereits sein Bestes, sein Ebenbild in sie hineingelegt. Dieser Sündenfall als Türöffner für die Sünde in dieser Welt. Schluss mit Eitel, Wonne, Heiterkeit. Es blieb nichts übrig als ein riesiger Trümmerhaufen. Diese gerade noch so intakte Beziehung zwischen Gott und den Menschen, sie war zerbrochen, und dabei liebte Gott die Menschen doch so sehr. Gott wusste, dass Adam und Eva es verbocken werden. Gott wusste, dass alles genau so kommen wird, wie es kam. Und Gott hatte bereits eine Lösung für dieses Dilemma parat. Ostern ist notwendig. Aber es sollten viele, 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 sehr viele dürre Jahre ins Land ziehen, bis diese Lösung zur Realität wurde. Nämlich durch Jesus Christus, Gottes Sohn. Und Jesus sagt von sich selbst, Johannes 12, Vers 47, wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter. Denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht, um sie zu richten. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um sie und uns Menschen zu erretten. Jesus ist auf die Welt gekommen, um sie und uns Menschen von den Fesseln der Sünde zu befreien. Und deshalb wird Jesus auch Erretter genannt. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um sie und uns Menschen von der Last der Sünde zu befreien, zu erlösen. Und deshalb wird er auch Erlöser genannt. Jesus ist gekommen, um aufzuräumen. Jesus ist gekommen, um zu reparieren. Und Jesus ist gekommen, um zu heilen. Es gibt immer wieder Momente und Situationen in meinen Predigtvorbereitungen, die mich berühren. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, habe ich heute in der Früh so für mich selber gedacht. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, wenn es keine Sachen gäbe, die mich berühren. Und in der Vorbereitung muss ich mich dann aber immer fragen, kann ich diese Sachen am Sonntag im Gottesdienst erzählen, ohne dabei Tränen zu vergießen, weil die kommen relativ schnell. Auch heute möchte ich euch was erzählen. Ich habe lang mit mir gerungen, aber ich erzähle es, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es erzählen zu müssen. Also erzähle ich es. Taschentücher habe ich mir schon bereitgelegt. Ich habe es mir seit Jahren zur Tradition gemacht, immer nach unserem Karfreitagsgottesdienst die Passion Christi anzuschauen. Regie hat bei diesem Film Mel Gibson geführt. Klar, wir dürfen den vergessen, gell? Es ist Hollywood und dieser Film, er polarisiert. Aber es gibt so viele Szenen in den letzten 12 Stunden von Jesus' Leben, die mich berühren. Und es gibt eine Szene, Rückblende, Maria, die Mutter von Jesus, sieht Jesus, ihren kleinen Sohn, auf den Boden fallen und sie lauft zu ihm hin, um ihm aufzuhelfen. Und dann, wieder Schwenk nach vorne, sieht man Jesus unter Schmerzen, unter Pein, unter Schmach das Kreuz nach Golgatha tragen und es erdrückt ihn, es wirft ihn zu Boden. Und in einer Seitenstraße steht Maria und sieht ihren Sohn zu Boden fallen und lauft auf ihn hin. Und er schaut sie an, blutüberströmt, unter Schmerzen, den Tod vor Augen und sagt zu ihr, Mutter, siehe, ich mache alles neu. Jesus denkt in dieser Situation nicht an seinen Tod. Jesus denkt in dieser Situation daran, was sein Tod bewirken wird. Mit seinem Tod am Kreuz stellt sich Jesus in den Riss zwischen Gott und uns Menschen. Jesus nimmt die Schuld und ersetzt sie durch seinen Tod am Kreuz. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er das Wertvollste für uns hergab, seinen geliebten Sohn. Und Jesus dachte auf seinem Weg zu seiner Todesstätte nach Golgatha oder Schädelstätte keinen einzigen Moment an seinen bevorstehenden Tod. Jesus dachte bei jedem einzelnen Schritt, den er auf das Kreuz zuging, an dich und an mich, Irina, Markus, Susanne, Rudi. Gertraud, Linda, Selma, Josef, Mark, Heidi, Samuel. Jesus dachte mit jedem Schritt, den er auf das Kreuz zuging, nicht an seinen bevorstehenden Tod, sondern an deinen und an meinen Namen. Und es waren auch nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten, sondern es war die Liebe zu uns Menschen. Tiefe, innige und bedingungslose Liebe. Die Liebe zu dir und zu mir. Jesus starb aus Liebe zu dir und zu mir für dich und für mich. Und ich sag's nochmal. Jesus starb aus Liebe zu dir und zu mir in dem Wissen, dass viele Menschen diese Liebe womöglich niemals erwidern werden. Das ist wahre Liebe. Mit seinem Tod am Kreuz stellt sich Jesus in den Riss zwischen Gott und uns Menschen. Durch seinen Tod am Kreuz macht er es möglich, dass wir Menschen wieder uneingeschränkt zu Gott kommen und zu ihm in Beziehung treten können. So wie Adam und Eva damals im Paradies. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, heißt es in Johannes 14, Vers 6. Jesus ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die wir Menschen brauchen. Jesus ist der Weg, wir haben es heute schon gesungen, der Weg zurück zum Vaterherz. Über den Weg, über Jesus gelangen wir Menschen zurück zu Gott. Über den Weg, über Jesus gelangen wir zurück in die Beziehung zu Gott, wie er sie sich ursprünglich für uns Menschen erdacht hat. Ohne Gesetze, ohne Regeln, ohne Restriktionen, uneingeschränkt Beziehung zu Gott. Und Jesus ist das Leben, neues Leben, wie nur Gott es schenken kann. Und das Leben bringt mich wieder zurück zum Ostersonntag, zur Auferstehung. Wir stehen immer noch vor dem leeren Grab, in dem Wissen, dass Jesus nicht mehr da ist, weil er auferstanden ist. Freudig, jubelnd, feiernd, hoffnungsvoll, zuversichtlich und befreit. Und das Geschenk neuen und veränderten Lebens durch Jesus, es steht uns allen zur Verfügung. Es steht bereit, in der Hoffnung von uns geöffnet zu werden. Wir müssen nichts anderes tun, als es anzunehmen und auszupacken. Keine Regeln, keine Restriktionen, nichts. Dieses Geschenk zu öffnen bedeutet, mit Jesus zu sterben und sein altes Leben hinter sich zu lassen. Dieses Geschenk zu öffnen bedeutet, mit Jesus von den Toten wieder aufzuerstehen. Als neue Kreatur, als neuer Mensch. Neues Leben auch symbolisiert durch die Glaubenstaufe. Das öffentliche Bekenntnis, dass man zu Jesus gehört. Ich tauche unter und lasse mein altes Leben unter Wasser. Und ich tauche auf als neue Kreatur, als neuer Mensch, reingewaschen durch das Blut Jesu und bereit für all das, für die Fülle, die Gott für mich vorbereitet hat. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein, heißt es in Römer 6, Vers 5. Mit Jesus in seinem Tod verbunden zu sein, bedeutet, dass unsere bösen Begierden und die Fesseln der Sünde mit Jesus sterben. Mit Jesus in der Auferstehung verbunden zu sein, bedeutet, dass wir in uneingeschränkter Beziehung mit Gott leben dürfen und dass die Sünde keine Macht mehr in unserem Leben hat. Dafür wird Gott sorgen. Und in Johannes 11, in den Versen 25 und 26 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Jesus ist die Auferstehung. Jesus ist das Leben. Wer mit Jesus stirbt, wird auch mit Jesus wieder auferstehen. Und wer mit Jesus stirbt und wieder aufersteht, wird leben über den Tod hinaus. Perspektive, Ewigkeit, ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und meine Lieben, ich kann es euch sagen, selbst wenn das alles nur Fiktion ist oder wäre, selbst wenn es nur ein besonders blauäugiger und romantischer Gedanke wäre, der nicht der Wahrheit entspricht, ich würde lieber daran glauben, als mit dem Wissen leben zu müssen, dass nach meinem irdischen Tod alles vorbei ist und auf mein Leben hier auf Erden nur noch Dunkelheit und Stille folgen. In dem Lied Walking Dead der christlichen Rockband Deceiver Down heißt es: I am so alive since you took my life. Ich bin so lebendig, seit du mein Leben genommen hast. I am walking dead now, only you remain. Ich wandle jetzt tot, nur du bleibst. I take the life you gave, I walk from the grave. Ich nehme das Leben, das du gegeben hast. Ich verlasse das Grab. I am walking dead now, I am not afraid. Ich wandle jetzt tot, ich habe keine Angst. Jesus, seitdem ich mit dir starb, bin ich lebendiger als je zuvor. Ich bin zwar tot, aber ich habe dich. Du bist alles, was ich brauche. Ich habe mich für das Leben entschieden, das du durch deinen Tod am Kreuz allen Menschen ermöglicht hast. Ich bin ein wandelnder Toter und lebe ohne Angst, weil du mein Leben in deinen Händen hältst. Und ich lebe mit der Perspektive, die Ewigkeit mit dir verbringen zu dürfen. Darauf lebe ich als ein solcher wandelnder Toter in dieser Welt hin. Was fordert Gott von uns dafür? Nichts. Nichts, was wir Menschen nicht imstande sind zu leisten. Okay, Gott fordert schon etwas von uns dafür, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen dazu in der Lage sind. Gott fordert von uns Glauben. Gott fordert von uns ein klares Bekenntnis zu ihm. Gott fordert von uns ein klares Ja. Ja, ich glaube, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden starb. Ja, ich glaube, dass sein Blut mich reinmacht. Ja, ich glaube, dass ich mit ihm als neuer Mensch, als neue Kreatur wieder auferstehen werde. Ja, ich will in Beziehung zu ihm treten. Ja, ich möchte mit ihm leben. Ja, ich möchte dieses neue Leben, das er verspricht. Ja, ich bin bereit dazu, mein altes Leben hinter mir zu lassen und mich auf das neue Leben einzulassen. Ja, ich möchte mich von Gott verändern lassen. Ja, ich möchte mich von Gott zu einem besseren Menschen verändern lassen. Ja, ich will, dass die Sünde keine Macht mehr in meinem Leben hat. Ja, ich möchte in dieser Perspektive Ewigkeit leben. Ja, Jesus, nimm du mein Leben. Geh du mir voraus. Führe und leite mich. Behüte und beschütze mich. Sei du mein Mittelpunkt. Sei mein Heiland, mein Erlöser, Erretter, Friedensbringer, Anführer, Freund, Arzt, Tröster. Ja, Jesus, ich glaube. Ich glaube an dich. Du bist die Wahrheit für mein Leben. Du bist der Weg, den ich gehen muss, um zu Gott zu gelangen. Du bist das Leben, du bist mein Leben. Ich gehöre dir. Dein Tod und deine Auferstehung gelten mir. Gott fordert nicht viel von uns, aber er gibt uns alles dafür. Gott liebt dich so sehr, er hat sein Bestes in dich hineingelegt. Hast du es schon entdeckt? sein Bestes. Das macht dich zu einem Kind Gottes, ob du es glaubst oder nicht. Gott hat dich erschaffen, jedes kleinste Detail. Er liebt alles an dir. Und Gott sehnt sich nach Beziehung zu dir. Mehr als nach allem anderen. Hätte er sonst seinen geliebten Sohn für dich gegeben? Gott möchte mit dir unterwegs sein. Gott möchte dich gerettet wissen. Gott möchte dich in seiner Gegenwart wissen. Gott möchte dich in seiner Herrlichkeit wissen. Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Es gibt nichts Schlimmeres für Gott, als dich an die Sünde zu verlieren. Gott hält das Geschenk in seinen Händen. Er bietet es dir an. Aus Gnade heraus, aus Barmherzigkeit heraus, aus Liebe heraus, aus Sehnsucht nach dir. Jetzt liegt es an dir, ob du es tatsächlich auspackst oder nicht. Es ist deine freie Entscheidung. Gott wird es dir niemals aufzwingen, denn wir alle wissen, dass aus Zwang heraus nie etwas Gutes entstehen kann. Es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt zum Auspacken. Ich habe immer gedacht, vor meiner Taufe, es muss irgendwas Großartiges passieren. Es muss was Lebensverändertes passieren, was besonders Gutes, was besonders Schlechtes. Und die Mama hat damals zu mir gesagt, Samuel, es gibt den richtigen Zeitpunkt nicht. Der Zeitpunkt ist jetzt. Verpass ihn nicht. Und genau das, meine Lieben, ist das Evangelium, die frohe Botschaft oder die Good News, wenn man so will. Oh wow, oh wow, oh wow. Das waren die letzten Worte von Steve Jobs, dem Gründer von Apple, bevor er aus dem Leben schied. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht waren die letzten Worte des Hollywood-Stars und Komikers Robin Williams, bevor er verstarb. Es ist besser auszubrennen, als zu verblassen, waren die letzten Worte im Abschiedsbrief von Kurt Cobain, dem Sänger der Band Nirvana, bevor er sich das Leben nahm. Mein Gott, was ist passiert, waren die letzten Worte von Lady Diana zum Feuerwehrmann, der sich um sie gekümmert hat, bevor sie ins Krankenhaus kam und dort verstarb. Geld kann das Leben nicht kaufen, waren die letzten Worte von Bob Marley, als er verstarb. Und ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, waren die letzten Worte von Elvis Presley auf seinem letzten Konzert, bevor auch er verstarb. Berühmte letzte Worte. Jesus richtete seine letzten Worte hier auf Erden, bevor er in den Himmel auffuhr, an seine Jünger. Nachzulesen in Matthäus 28 in den Versen 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Wie wichtig muss Jesus die Verbreitung des Evangeliums, der frohen Botschaft, der Good News gewesen sein, dass er seinen Jüngern im Zuge seiner letzten Worte hier auf Erden, bevor er in den Himmel auffuhr, den Auftrag erteilt, es unter die Menschen zu bringen. Das war das Letzte, was er zu ihnen gesagt hat. Es muss ihm sehr, sehr, sehr wichtig gewesen sein. Noch viel wichtiger ist es ihm aber, dass die Menschen das Evangelium nicht nur hören, sondern auch daran glauben und sich taufen lassen. Nochmal, in der Taufe wird der gläubige Mensch mit Jesus vereint. Man lässt dadurch sein sündhaftes Leben hinter sich und startet in ein neues Leben. Und zur Erinnerung, Gott hat dieses Leben schon für dich vorbereitet gehabt, lange bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Sich taufen zu lassen bedeutet, sich Jesus unterzuordnen, bereit zu sein, ein Leben nach Gottes Willen zu leben und sich mit Gott und seinen Menschen zu identifizieren. Und das Ziel ist ganz klar definiert. Jeder Mensch soll das Evangelium hören. Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, die Good News zu hören. Und jeder Mensch soll wissen, dass das Geschenk neuen Lebens durch Jesus für ihn oder für sie bereitsteht. Jesus' Ankläger haben erst nach seinem Tod erkannt, dass sie einen riesigen Fehler begangen hatten. Sie forderten seinen Tod am Kreuz und merkten erst nach seinem Ableben, dass er tatsächlich der verheißene Messias und kein Hochstapler, Geisteskranker, was auch immer war. Begeh nicht auch denselben Fehler und verleugne Jesus nicht. Jesus hat deine und meine Sünden mit ans Kreuz genommen. Jesus ist für deine und meine Sünden gestorben. Jesus hat deinen und meinen Schuldbrief bezahlt. Jesu Blut macht dich und mich rein. Durch Jesu Tod am Kreuz erhalten wir die Möglichkeit, in Beziehung zu Gott zu treten und mit ihm zu leben. Hier auf Erden und darüber hinaus in der Ewigkeit oder man kann auch sagen in der ewigen Herrlichkeit Gottes. Durch Jesu Tod am Kreuz dürfen wir uns heute so versammeln, wie wir uns versammeln. Durch seinen Tod am Kreuz dürfen wir in Freiheit leben. Der Stein, er wurde beiseite gerollt. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Dein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Unser Erlöser lebt. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen, um seine Kinder zu sich zu holen. Lass dir die Chance nicht entgehen, das Ticket dafür rechtzeitig zu lösen. Und ich kann dir versichern, aus eigener Erfahrung, das ist die beste Entscheidung, die du für dich und dein Leben jemals treffen wirst. Diese Entscheidung, sie hat Ewigkeitscharakter. Und auch nochmal zur Erinnerung, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt dafür. Die Zeit ist jetzt. Amen. Ich möchte gern noch beten und ihr dürft gerne aufstehen dazu.